Moin. Ich möchte gerne mit ein bisschen Wiederholung anfangen und ich habe einfach schon mal ein bisschen Kram angeschrieben, das werde ich alles noch erläutern, es ist also auch Zeit, das abzuschreiben und ich glaube, dass es für alle, die hier sitzen, tatsächlich Wiederholung ist. Aus der Algebra-Vorlesung, schätze ich mal. Gut, gehen wir das kurz durch.
Moin.
Es geht um das Thema Operation einfach, weil das heute mehrmals vorkommen wird und ich dann wichtig finde, dass zumindest klar ist, was die ganzen Begriffe bedeuten und was für Notationen ich benutze. Hier ist die ganze Zeit eine Gruppe. Und wir sagen, dass g auf einer Menge Omega operiert oder wirkt, beides ist gleichbedeutend. Genau dann, wenn jedes Gruppenelement klein g aus g eine Permutation der Menge Omega bewirkt. Heißt also, für jedes Element Omega aus Omega muss ein Bild definiert sein unter diesem Gruppenelement, das muss wieder in Omega liegen. Und die Art und Weise, wie die Gruppenelemente dort Elemente von Omega wieder in Omega hinein abbilden, muss so sein, dass das jedes Mal Permutationen sind, also bijektive Abbildungen. Das ist das Einzige, worauf man da achten muss. Wenn man kurz drüber nachdenkt, ist klar, dass das so sein muss. Zumindest dann, wenn man sich überlegt, dass sich das noch mit der Gruppenstruktur vertragen soll, dazu komme ich gleich. Denn die Tatsache, dass Gruppenelemente invertierbar sind innerhalb der Gruppe, führt dazu, dass das nur dann Sinn ergibt, wenn auch die Abbildungen, die bewirkt werden, invertierbar sind. Das heißt also, eine Gruppenwirkung ist ein bisschen mehr als einfach nur, dass jedes Gruppenelement eine Abbildung bewirkt. Diese Abbildung muss eine Permutation sein der Menge in sich selbst. Ich habe hier nochmal hingeschrieben, wie ich die Bilder notiere. Wenn Omega aus Omega ist und klein g aus g, dann schreibe ich einfach nur Omega hoch g für das Bild von Omega unter der von dem kleinen g bewirkten Abbildung. Das ist handlich und klar. Erinnert an Konjugation, ist auch manchmal Konjugation, aber halt nicht immer, bitte aufpassen. Das, was wir bei Konjugation machen, wenn wir das auflösen, das ergibt im allgemeinen Kontext keinen Sinn, weil man Gruppenelemente und die Elemente der Menge normalerweise nicht irgendwie miteinander verknüpfen kann. Da müsste man erklären, was das ist. So, was sind die Rechenregeln, die wir noch zu erfüllen haben, damit das wirklich eine Gruppenwirkung ist? Das Einzelelement soll die Identität wirken und die Wirkung soll sich mit der Verknüpfung innerhalb der Gruppe vertragen. Und das bedeutet, es ist egal, ob ich zuerst in der Gruppe multipliziere und dann wirke auf der Menge Omega oder ob ich nacheinander die von den einzelnen Gruppenelementen bewirkten Abbildungen anwende. Die Reihenfolge ist wichtig. Das liegt daran, dass bei der Hintereinanderausführung von Abbildungen es auf die Reihenfolge ankommt. Und da sehen wir schon, welche Vorteile unsere Schreibweise hat. Dann ist es nämlich alles ganz kurz. Und dann, auch weil das später noch vorkommt, meine Notation für Bahnen sieht folgendermaßen aus. Die Bahn eines Elements Omega aus Groß Omega unter der Gruppe G wird notiert als Klein Omega hoch Groß G. Das ist dann die Menge aller Bilder, die das Omega durchläuft, wenn man eben alle Gruppenelemente nacheinander anwendet. Das heißt, wir kriegen alle Omega hoch Klein G aus G. Das kann man auch für Untergruppen von G machen. Das heißt, Bahnen können wir ganz allgemein definieren. Und was ist dazu zu sagen? Bahnen haben sozusagen Repräsentanten, so ein Element, was da unten steht, und die sind normalerweise nicht eindeutig bestimmt. Ich kann jedes andere Element, was in der Bahn liegt, auch als Repräsentanten nehmen. Das ist wichtig, sich das zu merken. Und dann gibt es den Spezialfall der transitiven Wirkung oder Operation. Der liegt genau dann vor, wenn ganz Omega eine Bahn bildet. Heißt also, für jedes Omega aus Omega ist die Bahn von Omega schon das ganze große Omega. Und da ist dann egal, welches Omega aus der Menge ich nehme. Das heißt, ich kann schreiben für alle, ich kann auch schreiben, es gibt eins. Das ist gleichbedeutend. Ansonsten bekomme ich durch die Bahnen eine Partition der Menge Omega. Zwei verschiedene Bahnen sind immer disjunkt. Und alle Bahnen zusammen ergeben mir die ganze Menge Omega. Das ist das, was man in der Algebra auch übt, was ich auch manchmal im Staatsexamen frage. Das sind also Sachen wie, hier ist eine Untergruppe, schreiben Sie mal die Bahnzerlegung hin, die da rauskommt. Da muss man sich also überlegen, was sind die Bahnen, warum sehen die so aus? Naja. Was für Fragen gibt es gerade zur Notation, zu den Begriffen? Mehrfache Transitivität brauchen wir gerade nicht. Gut, Punktstabilisatoren vielleicht noch? Wem ist nicht klar, wie bei mir die Notation für Punktstabilisatoren aussieht? Ja, danke. Ist Alpha aus der Menge Omega so so bezeichnet D-Alpha den Stabilisator des Punktes Alpha. So nennen wir Punktstabilisator. Alpha sagt, welcher Punkt, also was unten steht, sagt, welcher Punkt stabilisiert wird. Und ich schreibe nochmal hin, was das ist. Das ist die Menge aller Gruppenelemente, die bei der Wirkung den Punkt Alpha nicht bewegen. Das Ding nenne ich Stabilisator von Alpha. Das ist vielleicht nicht richtig. Und was der Stabilisator ist, das hängt von der Wirkung ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine handelsübliche symmetrische Gruppe habe, dann gucke ich einfach, welche Permutationen lassen diesen Punkt fest und dann ist das halt der Stabilisator. Wenn meine Wirkung durch Konjugation innerhalb der Gruppe passiert, das heißt, die Gruppe wirkt auf sich selbst, dann ist ein Punktstabilisator erstmal der Zentralisator eines Elements. Ich kann aber auch auf einer Menge von Untergruppen wirken, dann werden die Punktstabilisatoren auf einmal zu Normalisatoren von Untergruppen und so weiter. Ich kann auf Mengen von Nebenklassen wirken, es gibt haufenweise Zeug. Deswegen ist das Konzept von Operationen so wichtig und auch so kraftvoll. Einfach weil einem ständig in der Mathematik Situationen begegnen, wo irgendeine Gruppenwirkung stattfindet. Und ein Teil der Mathematik, den ich unter anderem deshalb besonders schön finde, wegen dieser Wirkungsgeschichte, das ist die geometrische Gruppentheorie. Da sieht man ganz häufig so Wechselwirkungen. Man hat ein geometrisches Objekt, auf dem irgendeine Gruppenwirkung passiert. Und jetzt geht man hin und her. Man versucht, das Objekt besser zu verstehen, indem man Eigenschaften der Gruppe benutzt. Und dann kann man umgekehrt wieder, wenn man das Objekt besser verstanden hat, Informationen raufziehen zur Gruppe, die da operiert, und kann hin und her gehen. Das ist sehr interessant. Da scheint was zu blenden. Kann ich da was tun? Gut, ansonsten bitte beschweren. Ich habe hier vorne so ein bisschen Macht über die Abdunklung. Wie viel, das werden wir dann sehen. Gut, Wiederholung erstmal abgeschlossen. Dann würde ich jetzt nochmal das Frattini-Argument, und zwar den ersten Teil, den allgemeinen Teil, hinschreiben und dann beweisen wir das. Dann ist auch klar, was alles bedeutet, was da steht. Immer von den Capelli-Argumenten zu sprechen. Das einzige Problem ist, dass ich fürchte, dass sie dann rausgehen aus der Vorlesung und dass niemand sie versteht, einfach weil die meisten Leute das nicht oder den Namen kennen. Okay, es operiere die Gruppe G auf einer Menge Omega. Und es sei N, ein Normalteiler von G, so dass N transitiv auf Omega wirkt. Jetzt wissen wir, was das heißt. Wenn ich hier über die Qualität des Produkts nichts sage. Das muss nicht direkt semidirekt sonst irgendwas sein. Es ist erstmal nur ein Produkt. Es gibt uns also eine Faktorisierung der Gruppe G. Jedes Gruppenelement kann ich schreiben als etwas aus dem Normalteiler mal etwas, was Alpha stabilisiert. Das ist doch erstmal gut zu wissen. Wie zeigen wir das? Na, wir halten fest, dass ein Produkt zweier Untergruppen selbst wieder eine Untergruppe ist, genau dann, wenn ich bei der Schreibweise als Menge vertauschen darf, welche Menge wo steht. Bei Normalteilern ist es immer so. Es ist egal, ob ich n mal g alpha schreibe oder g alpha mal n. Und g alpha mal n ist leichter zu sehen. N mal g alpha ist dasselbe wie g alpha mal n. Wir zeigen, und zwar so richtig zu Fuß, für alle g existiert ein, ich glaube, es ist mir jetzt gerade A ist ein Alpha und ein B ist ein von B irgendwohin abgebildet wird. Wir wissen nicht wohin, macht aber auch nichts. Wichtig ist, dass wir wissen, dass N transitiv operiert. Das heißt, alle Elemente aus Omega liegen zusammen in einer Bahn bezüglich N. Das heißt, egal wohin das Alpha von dem kleinen G abgebildet wird, wir finden ein Element aus dem Normalteiler, das das Alpha genauso abbildet. Da N transitiv ist, warum das hier so wichtig ist mit der Transitivität. Wenn N nicht transitiv wäre, dann hätte es passieren können, dass G das Alpha in eine N-Bahn hinein abbildet, die eine andere ist als die von Alpha. Hätte also sein können, dass die Bahn von Alpha bezüglich N nicht ganz Omega ist und dass aber das Bild von Alpha unter G da rausfliegt. Und dann hätten wir mit Hilfe der Elemente von N keine Chance gehabt, das gleiche Bild zu bekommen. So benutzen wir die Transitivität. Das hier, wenn man das nicht schlägt, das Herz höher. Denn wir sind in der Gruppe, wir können invertieren und immer wenn wir sowas sehen, bekommen wir ein Element geschenkt aus dem Homestand des Alpha. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir es machen können. Wir können jetzt mit b hoch minus 1 nochmal abbilden. Dann kriegen wir g mal b hoch minus 1 stabilisiert Alpha. Oder wir können g hoch minus 1 benutzen und dann kriegen wir b mal b hoch minus 1 stabilisiert Alpha. Aber solche Gleichungen sind toll, weil man ja immer was im Homestand des Alpha hat. Welche Richtung möchte ich hier haben? Na, ich nehme mal G mal B hoch minus 1. Das sind in die Alpha. Das heißt, ich kann jetzt, ja, wie kann ich mir das überlegen? Wenn das in G-Alpha liegt, dann kann ich dem ja sozusagen einen Namen aus G-Alpha geben. Sei G mal B minus 1. Jetzt ist dieses X in G-Alpha. Und jetzt kann ich bei dieser Gleichung etwas tun. Ich kann von rechts mit B verknüpfen. Und dann sehe ich, G ist X mal B. Und wo liegt das jetzt? Naja, X liegt in G-Alpha. B liegt in N. Das heißt, es und wir sind fertig. Das wollten wir machen. Und deswegen heißt jetzt leider nicht A, sondern X. Eigentlich waren wir hier fertig an dieser Stelle. Der Rest war nur noch Dinge bezeichnen, damit es klar ist. Und jetzt kommt davon auf eine ganz bestimmte Situation und es gibt Leute, die nur diese Situation meinen oder sich darauf beziehen, wenn sie vom Frattini-Argument sprechen, einfach weil es der Klassiker ist. Und es zeigt nochmal die Bedeutung von Pseudogruppen in der endlichen Gruppe. Und wir nehmen jetzt eine Primzahl her, die die Ordnung des Normalteilers teilt. also nehmen wir uns eine P-Sylo-Unterwurzel her für dieses Primzahlpaket vom Normalteiler N. Dann bekommen wir hier eine Faktorisierung von G. Man kann G nämlich schreiben als Normalteiler N mal Normalisator dieser P-Sylo-Unterwurzel P von N. Das ist eine extrem praktische Faktorisierung, die man oft benutzen kann. In der Situation, die wir hier haben, kann man jedes Element schreiben als etwas aus dem Normalteiler mal etwas, was die Sylo-Gruppe P, mit der wir angefangen haben, normalisiert. Und in der Praxis sieht man sowas häufig in der Form mit dem Fratini-Argument kann man bla 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 im Normalisator von dieser P-Untergruppe da wählen, zum Beispiel. Da steckt dann häufig sowas drin. Die Idee wird jetzt sein, das zurückzuführen auf die Situation von oben. Wir müssen also jetzt wissen, was wirkt und wie. Gut, die Notation legt nahe, dass G unsere Gruppe ist, so wie vorher, dass N der Normalteiler ist, so wie vorher. Jetzt ist die Frage, was für eine Wirkung wir da betrachten könnten, mit der das hier zusammenpasst. Ich habe es vorhin schon gesagt, Punktstabilisatoren müssen nicht immer aussehen wie Punktstabilisatoren. So wie ich es hingeschrieben habe, sieht es so aus, als ob das die Rolle des Punktstabilisators spielen soll. Normalisator einer Untergruppe P. Das ist dann ein Punktstabilisator, wenn man eine Konjugationswirkung anguckt. Das heißt, allein dadurch, wie das da steht, könnten wir auf die Idee kommen, aha, G soll jetzt durch Konjugation auf irgendwas wirken, auf einer Menge von Untergruppen, und es sieht so aus, als ob man sich die Konjugierten von P anguckt. Na, das Objekt Omega, auf dem wir jetzt operieren, ist einfach die Menge aller P-Sylo-Untergruppen des Normalteilers N. Bei Omega die Menge der P-Sylo-Untergruppen von N. Machen wir uns doch erstmal klar, warum G darauf sinnvoll operiert. Wenn wir eine P-Sylo-Untergruppe von N hernehmen, und jetzt mit einem Element aus G konjugieren. Wo landen wir dann? Und was passiert? Na, zunächst mal erinnern wir uns, dass Untergruppen ihre Ordnung beim Konjugieren nicht ändern. Die konjugierte Untergruppe hat immer noch die gleiche Ordnung. Und da N ein Normalteiler ist, fliegen wir bei Konjugation da auch nicht raus. Sagen wir mal, wir fangen mit P an und konjugieren mit irgendeinem Element G aus G. Dann landen wir innerhalb von N möglicherweise woanders, auf einer anderen P-Sylo-Untergruppe. Aber wir fliegen nicht aus N raus. Und da die Ordnung sich nicht ändert, wird es auch wirklich eine neue P-Sylo-Untergruppe. Heißt also, G bewirkt tatsächlich eine Gruppenoperation auf dieser Menge. Jetzt ist noch die Frage, warum ist N ein transitiver Normalteiler bei dieser Wirkung? Normalteiler, okay. Warum transitiv? Das können Sie mir jetzt sagen. Warum operiert N selbst per Konjugation auf dieser Menge transitiv? Woher wissen wir das?
Ja, alle Sylo-Gruppen sind ja konjugiert.
Und genau.
Deswegen
da ist die Bezugsgruppe wichtig. Hier gucken wir uns halt die Sylo-Gruppen von N an. Deswegen funktioniert das. Genau. Also Stichwort, Satz. Welcher Satz ist es?
Ja, Satz von Sylo-Reihe.
Satz von Sylo-Reihe. Genau. Ah. Dann haben wir es auch. Hier auf Omega der Konjugation. Transitiv mit dem Satz von Sylo. Prima, dann ist es das schon, denn jetzt spielt das die Rolle des Punktstabilisators aus. Habe ich nach beiden Möglichkeiten, wie man das Fratini-Argument benutzen kann, mal gefragt. Und nachher, wenn wir im Übungsteil sind, dann kommentiere ich das auch nochmal kurz, was ich mir da vorgestellt habe. Mir geht es darum, dass Sie einfach selbst mal nach Situationen suchen, wo man das anwenden kann. Wie man dann so eine Faktorisierung bekommt, wie die genau aussieht. Okay. Dann zum Abschluss dieses Kapitels über Produkte von Gruppen kommt noch eine Klarifikation. Ich möchte erklären, was ein Komplement ist, denn das kommt steht ja vor und dann und auch so im Laufe der Vorlesung, wenn wir dann bestimmte Faktorisierung haben, wo wichtig ist, dass eine der Untergruppen ein Komplement ist oder wenn es um die Existenz geht, dann möchte ich da das Wort einfach benutzen können. Dieser Name Untergruppe von G. Eine Untergruppe K von G heißt Komplement zu H. In G, das ist alles wichtig, Komplement wozu und in welcher Gruppe. Man kann auch Komplement in Untergruppen betrachten. Genau dann, wenn gilt, auf der einen Seite kann man G als Produkt von H mit H schreiben. Und hier muss jetzt keine der beiden Gruppen normal sein. Und wenn der Durchschnitt der beiden 1 ist, beides gleichzeitig. Heißt also, eine Untergruppe H besitzt ein Komplement in G, genau dann, wenn es eine Untergruppe K gibt, mit den Eigenschaften G steht, das Produkt ist die ganze Gruppe und der Schnitt ist 1. Wir werden sehen, wahrscheinlich sogar heute noch im Laufe der Vorlesung, dass wir zwar viele Beispiele kennen, kommen auch gleich welche, von Situationen, wo man Komplemente findet, aber genauso leicht ist es, Situationen zu finden, wo Untergruppen kein Komplement in der Gruppe haben. Das heißt, man findet dann vielleicht etwas mit dieser Eigenschaft, aber nicht noch gleichzeitig mit dieser. Zum Beispiel die A3, ein Komplement. Sag ich jetzt mal so, was denn zum Beispiel? Was für eine Untergruppe könnte man nehmen, die das erfüllt, was da oben steht? Weil A3 ein Normalteiler ist. Man braucht also nur eine Untergruppe, die groß genug ist, und dann passt das auf jeden Fall. Idee?
Ja, eigentlich halt irgendwas von einer Transposition erzeugt. Also
genau.
1, 2 oder so. Also
zum Beispiel, wie kommt man drauf?
Ja, also erstmal wird vermutlich nur zwei Elemente haben, oder muss eigentlich nur zwei Elemente, oder darf nur zwei Elemente haben.
Genau, weil das sonst mit dem Schnitt nicht mehr passt.
Ja, weil das sonst mit dem Schnitt nicht mehr passt.
Genau.
Und, ja, das sind ja quasi auch, also die Identität und die Transposition werden ja auch Äquivalenzklassen in S3 Modulo A3, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendein.
Also das mit den Klassen klingt für mich komisch, aber die es ist egal, welche Transposition man nimmt, man kriegt immer die gleiche Nebenklasse bezüglich A3. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Das klang jetzt wie, es wäre sogar egal, welche Transposition man nimmt. Und alle bilden ein Komplement. Also die erzeugte Untergruppe. Ist das, was Sie meinen?
Ja, müsste eigentlich.
Müsste eigentlich, ja, ist auch so. Genau. Es ist egal, welche Transposition ich nehme. Zum Beispiel ist das Erzeugnis von 1, 2 ein Komplement. Überlegt, der Index von A3 in S3 ist 2, das heißt, in dem Moment, wo ich A3 mit einer Untergruppe der Ordnung 2 multipliziere, muss die ganze Gruppe rauskommen. Gleichzeitig haben wir auch sofort Teilhaben in Ordnung, insbesondere kann der Schnitt nur eins sein. Das heißt, so kann man das finden. Hier sehen wir schon, Komplemente müssen überhaupt nicht eindeutig bestimmt sein. Selbst wenn wir Glück haben und eins finden, dann finden wir vielleicht viele. Und das kann gut sein, kann aber auch dazu führen, dass Argumente schwieriger werden. Was habe ich hier noch? Ja, das ist genauso einfach, glaube ich jedenfalls, dass Sie das genauso schnell sehen. In A4 sei V, das erzeugt eine Doppeltransformation, das, was viele Leute V4 nennen. Das ist auch wieder ein Normalteiler und ich behaupte, der hat auch ein Komplement. Aber wir können es ja mal andersrum machen. Ich behaupte, V ist ein Komplement für mehrere Untergruppen in der S4. Das Zweitwusste, ihr macht das mal so. V ist ein Komplement zu, ja was denn? Zum Beispiel? Zu in A4. Was könnte ich dann?
Ja, wir haben jetzt wieder die Normalteiler-Eigenschaft, also V Normalteiler in A4. Und wir wissen, der Index, da wir 12 durch 4 teilen, ist dann 3. Mhm. Das heißt, wir brauchen wieder was auf dem 3, also zum Beispiel Erzeugnis von einem 3-Zyklus, also 1, 2, 3, 2.
Zum Beispiel, genau. Und wieder habe ich mehrere Möglichkeiten. Hinweis, wenn Sie sehen, dass der Index eine Primzahlpotenz ist, dann können Sie in einer Pesyl-Untergruppe nach einem Komplement suchen. Man kann eine Pesyl-Untergruppe, also wenn der Index eine Potenz einer Primzahl P ist, dann können Sie immer eine Pesyl-Untergruppe nehmen, um diese erste Eigenschaft hinzukriegen. Dann müssen Sie die zweite noch überprüfen. Kann dann sein, dass eine volle Pesyl-Untergruppe zu groß ist. Und dann ist die Frage, findet man eine, die das beides erfüllt? Das hängt dann auch einmal davon ab, was innerhalb der Pesyl-Untergruppe los ist. Ob es nämlich da zum Schnitt, also ob es da sozusagen möglich ist, was wegzuschneiden, also eine Untergruppe zu finden, mit der das immer noch stimmt und wo der Schnitt hier aber eins wird. Und das kann sein, dass man dann innerhalb der Pesyl-Untergruppe ein Komplement zu einer Untergruppe finden muss, was nicht immer geht. Generell kommt man hier auf interessante Fragen und die hatten wir auch am Anfang schon beim Thema Relation Lagrange. Man kommt durch den Index drauf, welche Ordnung ein potenzielles Komplement haben müsste, aber dann stehen wir vor dem Problem, dass Gruppen nicht für jeden Teil der Gruppenordnung auch eine Untergruppe dieser Ordnung haben. Ansonsten wäre es einfach, ne? Dann würde man sich die schnappen und man hätte das immer. Wenn man es richtig macht, also wenn. Aber dann hätte man auf jeden Fall immer eine Kandidatin für so eine Untergruppe. Gut. Ich glaube, mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Über die Nicht-Eindeutigkeit haben wir gesprochen. Wir sehen später Beispiele, wo es sowas nicht gibt. Und ein kleiner Teil der Vorlesung wird sich später damit befassen, dass es in gewissen Situationen und auch bei Untergruppen oder bei Gruppen mit gewissen globalen Eigenschaften immer möglich ist, in gewissen Situationen Komplemente zu finden. Und wir sehen dann, dass das eine Eigenschaft von Gruppen ist, die nicht selbstverständlich ist. Das war es eigentlich zu dem Thema. Ich denke, in Kapitel 2, Produkte von Gruppen, möchte ich jetzt in der Allgemeinheit gar nichts mehr sagen. Wenn es Fragen gibt, dann sehr gerne jetzt. Ansonsten reden wir dann jetzt über P-Gruppen den Rest der Zeit. Gut, und da gebe ich mal Jean-Luc rum. Denn auch P-Gruppen sind in der Algebra sicher schon vorgekommen, aber ich weiß nicht genau, in welchem Umfang. Denn man kommt ja auf verschiedenen Wegen zum Satz von Sudo. Und da kann es sein, je nachdem wann Sie das gehört haben, die Algebra und bei wem, dass die Argumentation so war wie bei mir. Und dann kennen Sie alles, was ich jetzt erzähle. Kann aber auch sagen, dass dann ein paar Dinge anders gemacht wurden und sie dann nicht alles gesehen haben, was da kommt. Wer hat in der Algebra-Vorlesung etwas gesehen, das P-Fixpunkt-Lemma hieß? Mhm. Wer hat sowas gesehen wie nicht-triviale P-Gruppen haben immer ein nicht-triviales Zentrum? Okay, das heißt, ein bisschen Wiederholung lohnt sich. Und wenn es nur ist, damit Sie dann hinterher sagen, ah ja, stimmt, ja, doch, das haben wir gemacht. Hegung. Die ganze Zeit in diesem Kapitel soll P eine Primzahl sein. Irgendeine, falls ich was Besonderes möchte, sage ich es. Zur Wiederholung, eine P-Gruppe ist eine, deren Ordnung eine Potenz von P ist. Und damit meine ich in dieser Vorlesung immer endliche Gruppen. Ansonsten ist es ja nicht klar. Bei einer unendlichen Gruppe, da könnte man sagen, das ist eine P-Gruppe, wenn die Ordnung eines jeden Elements eine Potenz der Primzahl P ist. Insbesondere hätten dann alle Elemente endliche Ordnung und solche Gruppen können auch unendlich sein, aber das mache ich in dieser Vorlesung nicht. Bei mir ist jetzt erstmal alles endlich. Das heißt, immer wenn jetzt hier steht, sei P eine P-Gruppe, dann meine ich, die Gruppe ist endlich, die Ordnung ist eine Potenz von P. Genauso, wenn es oben eine große Gruppe gibt, P-Untergruppe heißt, die Ordnung ist eine Potenz von P. P-Normalteiler heißt, es ist ein Normalteiler, der gleichzeitig eine P-Gruppe ist. Das nochmal zur Wiederholung. Jetzt sei P eine P-Gruppe. Der nicht eins ist. Dann ist der Schnitt des Normalteilers mit dem Zentrum von P auch nicht eins. Super Eigenschaft, sehr nützlich. Insbesondere können wir jetzt für P, wenn P nicht die triviale Gruppe ist, den Normalteiler N nehmen und bekommen dann, dass das Zentrum von P dann nicht eins ist. So ein P-Fixpunkt-Lemma. Ich wiederhole mal mündlich, wie ich das in der Algebra-Vorlesung mache. Und dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ach ja, ja, stimmt, ja, haben wir gemacht, ich erinnere mich. Oder, nein, ich habe keine Ahnung. Und dann ist aber Jean-Luc da. Und dann gibt es eine Podcast-Folge zum P-Fixpunkt-Lemma. So, was ist da los? Beim P-Fixpunkt-Lemma haben wir eine P-Gruppe, die auf einer endlichen Menge Omega operiert. Operation haben wir vorhin wiederholt. Und dann betrachten wir die Fixpunktmenge, ich nenne die meistens Großdelta. Großdelta besteht aus allen Elementen von Omega, die von jedem Gruppenelement fixiert werden. Gibt es manchmal. Elemente, mit denen einfach nichts passiert. Bei der Gruppenwirkung. Okay. Dann stimmt es, dass die Anzahl der Elemente in ganz Omega minus die Anzahl der Elemente, die global fixiert werden, durch P teilbar ist. Das ist das P-Fixpunkt. Gleich, wenn wir es anwenden, werde ich das nochmal kurz wiederholen. Aber nur, um schon mal so im Hinterkopf zu haben, aha, da war irgendwas mit der Wirkung einer P-Gruppe auf einer endlichen Menge. Was hat hier welche Rolle? P ist die wirkende P-Gruppe und das, worauf operiert wird, ist jetzt der Normalteiler N. Auf dem operieren wir nämlich per Konjugation. Elemente von N bewegt werden durch Konjugation. So, da haben wir also jetzt eine Wirkung einer P-Gruppe auf einer endlichen Menge N. Und was sind die Fixpunkte, diese globalen Fixpunkte? Na, das sind die Elemente von N, die sich nicht bewegen, und zwar egal, welches Element von P darauf die Konjugation macht. Das ist das, was die Rolle von diesem Delta spielt. Die Menge aller x aus n mit der Eigenschaft für alle a aus p ist x unter der Konjugationswirkung von a fest. Diese Menge genau. Naja, man liegt in N. Gleichzeitig ist man mit jedem Element aus P vertauschbar, denn das ist dasselbe. Hier, ich fange das mal um, damit man das sieht. Das hier sagt ja A hoch minus 1 mal x mal a gleich x und das kann ich umformen zu x mal a gleich a mal x. Das sind also die Elemente aus P, die mit diesen ganzen, die mit x vertauschbar sind. Naja, aber das ist das Zentrum von P. Im Zentrum von P liegen alle Elemente, die mit allem aus P vertauschbar sind. Jetzt sollen gleichzeitig noch ein N liegen, dann ist es wieder der globalen Fixpunkt. Was haben wir jetzt also mit dem Fixpunktklammer? Ich schreibe das mal so. P, Fixpunktklammer. Wie war das nochmal? Die Anzahl der Elemente der Menge, auf der insgesamt operiert wird, minus Anzahl der globalen Fixpunkte, ist durch P teilbar. Das heißt, die Anzahl der Elemente in N minus die Anzahl der Elemente hier hinten ist durch P teilbar. Das halten wir mal kurz fest und gucken uns diese Menge noch ein bisschen genauer an. Was liegt denn da auf jeden Fall drin? Was liegt in jeder Untergruppe? Bitte? Ja, laut?
Die 1, also die Idee.
Das 1-Element der Gruppe. Genau. Das liegt hier drin, dementsprechend ist das nicht leer und wir ziehen hier schon mal mindestens 1 ab. Das hier ist eine P-Potenz, denn das ist ja eine Untergruppe, N ist eine Untergruppe einer P-Gruppe. Die Ordnung ist eine P-Potenz. Jetzt haben wir also P-Potenz minus etwas, was mindestens 1 ist. Und was rauskommt, soll noch durch P teilbar sein. Das geht nur, wenn das, was hier abgezogen wird, selbst durch P teilbar ist. Und es kann jetzt nicht mehr 0 sein. Es hätte ja sonst auch 0 sein können, aber jetzt geht das nicht mehr. Das heißt, das hier ist jetzt durch P teilbar und größer gleich 1. Und damit muss es dann mindestens P sein. Da 1 da drin liegt, folgt aus dem, was wir gerade besprochen haben, dass die Anzahl der Elemente in N geschrieben mit dem Zentrum mindestens P ist. Und das ist es dann schon, ne? Denn jetzt haben wir da, dass das nicht 1 ist, es müssen mindestens P Elemente drin sein, P ist eine Primzahl, also mindestens 2. Und das, was hinten steht, folgt in dem Spezialfall, wo P nicht 1 ist und wo man einfach N gleich P setzt. Was waren die Zutaten? Bisschen Wissen über die Konjugationsabbildung, Gruppenwirkung und dieses P-Fixpunktklammer. Einverstanden? Fragen? Es lohnt sich, sich ein paar dieser Tricks zu merken, wenn Sie die nicht sowieso schon können, aus der Algebra, weil es ja auch eine Übungsaufgabe zum Thema P-Gruppen gibt. Weiter geht's. Diesmal mit einer Vorbereitung eines Resultats, was auch wichtig ist und häufig Anwendung findet. Ich sage mal, was das Resultat ist, was am Ende rauskommt. Wenn eine P-Untergruppe die Eigenschaft hat, dass sie eine P-Pseudo-Untergruppe ihres Normalisators ist, dann ist sie automatisch eine Pseudogruppe der ganzen großen Gruppe G. Total praktisch. Das ist eine Möglichkeit, wie man nicht zeigen muss, dass eine P-Untergruppe eine Pseudo-Untergruppe ist. Man macht das mit so einem Trick. Und als Vorbereitung dazu überlegen wir uns Folgendes. G ist jetzt wieder die große Gruppe, die da überall rumläuft. Seien jetzt S eine P-Untergruppe von G. Eine P-Untergruppe und P soll noch eine Untergruppe sein von S. Das ist also auch eine P-Gruppe. Falls jetzt P eine echte Untergruppe ist, dann ist der Normalisator von P in S echt größer als P. Oder anders gesagt, als Merksatz, wenn Sie so wollen, eine echte Untergruppe einer P-Gruppe liegt immer echt in ihrem Normalisator drin. Die kann also niemals mit ihrem Normalisator in der Gruppe übereinstimmen. Und das ist eine interessante Eigenschaft, denn wir kennen Beispiele, wenn wir darüber nachdenken, fallen uns welche ein, wo Untergruppen ihr eigener Normalisator in der großen Gruppe sind. Sowas kommt vor. Haben Sie auch teilweise in den Übungsaufgaben gesehen und da benutzt, für eine der Wahr- oder Falschfragen. Und jetzt sehen wir also eine Konstellation, in der das niemals passieren kann. Zeigen wir das. Na, das ist auch wieder so eine Wirkungsidee. Und zwar betrachten wir erstmal den Index. Hier haben wir eine echte Untergruppe und das heißt, der Index ist nicht 1. Er ist also größer als 1 und alles, was die Ordnung von S teilt, ist eine Potenz von P, denn S ist eine P-Gruppe. Alle Ordnungen von Untergruppen und alle Indizes müssen P-Potenzen sein. Naja, wenn P jetzt also nicht gleich S ist, dann ist der Index mindestens P. Oder man könnte auch sagen, das ist durch P teilbar. Das ist größer gleich P und durch P teilbar. Das ist noch wichtiger vielleicht. Jetzt betrachten wir eine Wirkung. Und zwar nehmen wir diesmal die Menge der Nebenklassen von P und S. Möchte ich dem einen Namen geben? Nee, ich glaube, es geht so. Wir betrachten die Wirkung von P auf den Menge S mono P per Multiplikation von S. So, da vermute ich, dass ich jetzt für ein paar Leute nochmal was erklären soll. Das mache ich sehr gerne. Wem ist nicht klar, was diese Menge ist? Das ist 1. Ah, gut, dann fange ich da an. Das ist die Menge aller Nebenklassen, also alle P mal X mit der Eigenschaft X und das S. Meine Repräsentanten schreibe ich jetzt nach rechts. P ist nicht unbedingt ein Normalteiler, das heißt also, da kommt nicht unbedingt eine Gruppe raus, aber diese Menge kann ich immer hinschreiben. Und jetzt ist auch klar, warum ich da per Multiplikation von rechts wirken kann. Denn wenn ich jetzt ein Element aus P nehme und das noch von rechts da dran schreibe, kriege ich einfach einen neuen Repräsentanten. Und auf die Art und Weise permutiere ich die Elemente in dieser Menge. Einverstanden? Wird einfach immer von rechts alle Repräsentanten dran multipliziert. Das bewirkt eine Permutation und wissen wir irgendwas? Wir können ja mal kurz uns dumm stellen. Es gibt hier immer ein besonderes Element, nämlich das Element, wo man als Vertreter das Einzelelement nehmen kann, die Untergruppe selber. Was passiert, wenn ich jetzt diese Wirkung mir anschaue, Multiplikation von rechts, ich betrachte nur die Elemente von P und jetzt erwische ich da beim Multiplizieren die Untergruppe P selber. Wo landet die bei der Wirkung? Wer sieht das?
Also wir multiplizieren ja mit einem Element aus P.
Genau.
P selber ist ja eine Gruppe. Das heißt, es wird dann wieder P.
Genau. Heißt also, wenn wir uns hier das Element P selbst schnappen, dann macht alles, was hier aus P kommt, bei dieser Multiplikation von rechts einfach gar nichts. Da landen wir wieder bei der Menge P. Oder anders gesagt, es gibt einen Fixpunkt. Bei dieser Wirkung gibt es einen Fixpunkt, nämlich P selber. Für alle y aus p ist, und ich mache es ganz deutlich, p mal 1 Element, das ist also jetzt die von 1 repräsentierte Nebenklasse, mal y, das gleiche wie p. Daher ist p, was das gleiche ist wie p mal 1, bei dieser beschriebenen Wirkung ein Fixpunkt. Heißt also, wir können jetzt wieder die Idee von vorher benutzen. Wir haben eine P-Gruppe, die auf einer Menge wirkt. Und die Anzahl der Elemente ist durch P teilbar und mindestens P, haben wir uns gerade klar gemacht. Jetzt haben wir mindestens einen Fixpunkt. Das heißt, wir können das P-Fixpunkt da mal draufwerfen und sehen dann, es muss noch weitere Fixpunkte geben. Denn P ist ja mindestens 2. So, der kleinstmögliche denkbare Fall ist der, dass es 2 Fixpunkte gibt, also neben P noch ein weiterer. Nochmal, worauf denken wir das denn mal an? P ist die wirkende Gruppe, S modulo P ist die Menge, auf der operiert wird, und wir haben uns gerade klar gemacht, dass wir da mindestens einen globalen Fixpunkt haben. Gehen wir dem einen Namen. Das heißt, wir nehmen noch so ein Element hier, noch eine Nebenklasse, die fixiert wird von jedem Element aus P. Heißt, ja, wir nennen wir die P mal A. Sei A aus S. So. Das P mal A. Ein Fixpunkt ist. Da es jetzt ein anderer Fixpunkt ist als der, den wir schon kennen, ist dieses A aus S ohne P. Gut, danke. Jetzt haben wir es. Was bedeutet es, ein Fixpunkt zu sein? Ja, für alle y aus p, wir machen das so wie oben, da haben wir uns ja auch noch mal hingeschrieben, was das heißt. Für alle y aus p ist jetzt p mal a unter der Wirkung, das heißt, wir multiplizieren von rechts, das gleiche wie das Element selber. Es ist ja ein Fixpunkt. So, formen wir das um. Wenn zwei Elemente die gleiche Nebenklasse repräsentieren, dann heißt das, dass das eine mal den Inversen des anderen in der Untergruppe liegt, bezüglich der wir die Nebenklassen gebildet haben. Heißt also, A mal Y mal A plus A liegt in P. Das heißt, anders gesagt, wir haben ja gesagt, y ist beliebig aus p, hier, das gilt für jedes. Anders gesagt, bildet jetzt a, oder besser gesagt a hoch minus 1, bei Konjugation, denn das ist ja nur Konjugation mit a hoch minus 1, jedes Element aus p wieder in p hinein ab. Anders gesagt, p bleibt bei Konjugation mit dem Element a hoch minus 1 invariant. Man fliegt nicht raus. Aber das ist doch das, was es bedeutet, in Normalisator zu liegen. Das heißt, a hoch minus 1 liegt im Normalisator. P. Hier war wichtig, dass wir das für alle y aus p haben, nicht nur für 1. Ja gut, aber der Normalisator ist eine Untergruppe. Wenn da a hoch minus 1 drin liegt, dann auch a. Und damit haben wir ein Element gefunden, was in S liegt und außerhalb von p, hier steht's, und was im Normalisator von P liegt, das heißt, der ist wirklich größer. Als ich mir das vorhin mal angeschaut habe, was wir jetzt in diesem Teil der Vorlesung machen, da hatte ich die ganze Zeit so als Untertitel im Kopf Gruppenoperationen und was man damit alles Tolles machen kann. Denn das ist gerade so ein bisschen der Tenor. Wir gucken uns ganz verschiedene Möglichkeiten an, wie man wirken kann auf Mengen von Untergruppen, auf Mengen von Nebenklassen, auf Elementen und spielen da einmal die ganze Bandbreite durch. Jetzt kommt das angekündigte Korollare raus. Thank you. ist euch nicht angeschaut. Sei ein Vierunterbieter von G und zwar mit der Eigenschaft, dass G eine Pseudo-Untergruppe ist, bis nochmal sagt. Dann ist die Aussage G. Wenn P eine Untergruppe ist derart, dass in der Ordnung des Normalisators die P-Potenz nicht nochmal steigt, dann kann sie auch in der ganzen Gruppe nicht mehr steigen. Ja, wie machen wir es? Wir wenden einfach an, was wir uns vorher überlegt haben. Angenommen, das sei falsch. Wenn das falsch ist, dann liegt P immer noch, weil es eine P-Gruppe ist, in einer P-Pseudo-Untergruppe der ganzen Gruppe G, aber jetzt halt echt. Angenommen falsch. Da müssen wir den Satz von Pseudo, das schreibe ich aber nicht hin. Hallo. Sei dann S eine Pseudo-Untergruppe von G, in der P drin liegt. Nach Annahme ist P jetzt echt in S enthalten, denn sonst wäre P ja doch eine Pseudo-Untergruppe. Und jetzt sehen wir schon, warum der Quatsch rauskommt. Der Normalisator von P in S liegt natürlich im Normalisator von P in ganz G. Jetzt haben wir da drin also auf einmal eine P-Gruppe, die echt größer ist als P. Und das ist ziemlich schlecht, wenn P schon eine Pseudo-Untergruppe macht. Widerspruch? Der Normalisator von P in S liegt im Normalisator von P in G und das passt nicht mit der Voraussetzung. Was für Fragen haben Sie dazu? Erstmal keine. Dann wische ich wieder. Das Gefühl, ich könnte jetzt ein bisschen kleiner schreiben. Dann müsste ich nicht ganz so oft wischen. Ich frage mal die Leute hinten. Wie sieht das aus? Könnte ich so ein bisschen kleiner schreiben? Solange nicht 1000 Indizes dran sind wahrscheinlich. In der linearen Algebra haben wir gerade diese riesen Indexschlacht beim Ausrechnen von Determinanten. Da habe ich das Gefühl, ich kann gar nicht so groß schreiben, dass man das ganz hinten alles so lesen kann. Oh nein, das ist nein, Entschuldigung. Verzeihung. Hier kommt ein Lemma, das so weiß, eine Übungsaufgabe ist. Stichwort, selber üben mit P-Gruppen umzugehen. Und was für Ideen haben wir jetzt schon gesehen, die man da benutzen könnte? Na, Wirkung von irgendwas auf irgendwas. Was noch? Zentrum einer P-Gruppe, die nicht 1 ist, ist nicht 1. Kann man vielleicht auch benutzen. Bei endlichen Gruppen kann man auch Induktionsargumente und sowas benutzen. Einfach mal gucken, was funktioniert. Lemma 3.4 sei N aus N und P bei der P-Gruppe der Ordnung N. Dann gibt es für jede P-Potenz, die in die Ordnung reinpasst, als Teiler, eine Untergruppe, die diese Ordnung hat. Und es gibt auch eine, die diesen Index hat. Das heißt, da geht alles, was mit dem Satz von Lagrange theoretisch möglich ist. Das ist eine Besonderheit bei P-Gruppen. Formuliert in der Übungsserie, dass es Untergruppen für jede Ordnung gibt, denn daraus folgt, dass es auch Untergruppen für jeden Index gibt. So, eine, nicht unbedingt genau eine, häufig gibt es viele von der gleichen Ordnung. Die P-Gruppen sind ein ziemlicher Zoo. Das kommt hier in dieser Vorlesung nicht so raus, aber man könnte tatsächlich ganze Serien von Vorlesungen nur über P-Gruppen halten, weil die so reichhaltig sind und so widerspenstig manchmal und so interessant. Ja, was weiß man noch bei P-Gruppen? Man kennt die maximalen Untergruppen. Das sind nämlich genau die ganzen Untergruppen von Index P. Und das sind alles automatisch Normalteile der großen Gruppe. Die maximalen Untergruppen von P sind genau die Untergruppen von Index P. Und diese sind normal. Damit schon beschäftigt haben und um Sprechen geblieben sind, einen Tipp haben wollen, gerne nachher im Übungsteil oder in meiner Sprechstunde. Ich habe ja auch eine Sprechstunde, da dürfen gerne alle vorbeikommen, egal ob sie irgendwo inhaltlich eine Frage haben oder einen Tipp brauchen oder ob es ums Aufschreiben geht. Da sind sie immer sehr gerne willkommen. Weiter geht's mit P-Gruppen. Wir nähern uns dem nächsten wichtigen strukturellen Begriff, nämlich dem Begriff des größten P-Normalteilers, OP von G. Da werden Sie später von träumen, so oft wird das vorkommen. Und wir machen uns erstmal klar, woher das kommt und warum es sowas gibt und so weiter. Ganz einfach, Lemmateil 5, können wir durch Hingucken beweisen, sei in P eine P-Untergruppe von G. Und N ein P-Normalteiler. Kürze ich so ab, P-Normalteiler. Dann ist das Produkt P mal N auch eine P-Untergruppe von G. Insbesondere ist das Produkt von P-Normalteilern wieder ein P-Normalteiler. Denn es ist eine P-Untergruppe mit dem, was hier steht, und das Produkt von Normalteilern ist ein Normalteiler, weil Konjugation sich mit der Multiplikation verträgt. Ja, den Beweis können Sie eigentlich machen. Sagen Sie mal, was Sie sehen. Vielleicht fangen wir damit an, warum das eine Untergruppe ist. Wer sieht, warum P mal N eine Untergruppe von G ist?
Also N ein Normalteil ist, müsste ja P mal N gleich N mal P sein.
Richtig.
Und dann ist es ja eine Untergruppe.
Genau, das wissen wir aus der Algebra. Kann man es noch merken, Produkte von Normalteilern mit Untergruppen sind immer Untergruppen. Und zwar genau mit dem Argument, das Sie gerade gesagt haben. Danke. Fehlt jetzt zu P-Untergruppe nur noch, dass die Ordnung eine P-Potenz ist. Und wie kriegen wir das? Idee, was man machen könnte? Wie kann ich denn die Ordnung einer solchen Untergruppe ausrechnen, die ein Produkt von Untergruppen ist? Da gab es doch was.
Das war doch die Ordnung von P mal die Ordnung von N durch die Ordnung vom Schnitt der beiden.
Richtig, genau. Die Ordnung von P mal N wir uns theoretisch überlegen könnten, das ist eine P-Potenz. Das ist eine P-Potenz, das Produkt ist eine P-Potenz. Egal, was wir da jetzt noch wegschneiden, das bleibt eine P-Potenz. Und weil es jetzt erst eine Zeile ist, schreibe ich jetzt nach unten, mehr ist nicht zu zeigen. P-Normalteiler ist also ein P-Normalteiler, heißt, wir können alle einsammeln. Alle P-Normalteiler für eine feste Primzahl P, die wir in einer Gruppe finden, sammeln wir alle ein, bilden das Produkt und kriegen dann den eindeutig bestimmten größten P-Normalteiler, den die Gruppe hat. So kriegen wir den. Dafür braucht man einmal diese Vorüberlegung. Ach, und das steht hier sogar noch als Korollar. Das ist eigentlich, also ich sehe schon, ich unterfordere Sie hier stellenweise, weil Sie das alles sehen, aber lieber so als andersrum. Jetzt mache ich jetzt wirklich kurz. Das Produkt aller P-Normalteile von G ist ein P-Normalteiler und ich schreibe dann mal der größte, denn wenn man alle benutzt hat, dann ist klar, dass man noch größer werden kann. Was vielleicht nicht ganz so klar ist, da lohnt es sich, dass wir nochmal drauf schauen, ist, dass man den auch anders bekommen kann, diesen größten P-Normalteiler. Ich behaupte, man kriegt den auch. Man kriegt den auch, wenn man sich alle P-Pseudo-Untergruppen von G anschaut und den Durchschnitt darüber bildet. Und das ist jetzt philosophisch sehr unterschiedlich. Einmal fängt man unten an, man nimmt alle P-Normalteile, man bastelt, man wird größer, bis es nicht mehr geht. Und einmal fängt man quasi mit den P-Pseudo-Untergruppen an und man wird kleiner und kleiner, man schneidet und schneidet und schneidet, bis es nicht mehr geht, bis man den Schnitt für alle hat. Und ich behaupte, es kommt dasselbe raus. Den Beweis möchte ich mündlich machen. Wir haben gerade schon drüber geredet, das Wesentliche ist klar. Und man darf sich beschweren und sagen, bitte schreiben Sie was hin. Erste Teil ist klar, haben wir drüber gesprochen, folgt aus Lemma 3.5. Was ist mit der zweiten Zeile? Beginnen wir doch mal damit, dass wir uns klar machen, dass dieser Durchschnitt überhaupt ein Normalteiler ist. So, warum ist das ein Normalteiler? Wenn ich irgendein Gruppenelement darauf loslasse, dann permutiere ich sozusagen alle P-Pseudo-Untergruppen, über die hier geschnitten wird, denn das Konjugierte einer P-Pseudo-Untergruppe ist ja wieder eine P-Pseudo-Untergruppe. Heißt also, ich bekomme wieder den gleichen Schnitt. Das heißt, es ist ein Normalteiler. Und warum ist es ein P-Normalteiler? Naja, wir liegen in P-Pseudo-Untergruppen, natürlich sind wir da eine P-Untergruppe. Und warum ist das der größte? Das ist doch jetzt eigentlich die interessante Frage. Dass das ein P-Normalteiler ist, haben wir gesehen. Warum ist das der größte? Warum ist das dasselbe wie das, was ich oben drüber beschrieben habe? Naja, nehmen wir uns mal einen handelsüblichen P-Normalteiler her. Das ist eine P-Untergruppe, dementsprechend liegt das Ding in einer P-Pseudo-Untergruppe, richtig? Das von Süden. Und was passiert jetzt bei Konjugation? Die Pseudogruppe wird vielleicht wegbewegt, aber der Normalteiler bleibt, wo er ist. Das heißt, der liegt in jeder P-Pseudo-Untergruppe. Das ist auch wieder der Satz von Pseudo. Alle P-Pseudo-Untergruppen sind per Konjugation ineinander überführbar. Unser P-Normalteiler liegt einmal unten drin und bleibt dann da. Das heißt, der liegt in allen. Das heißt, er liegt im Schnitt. Deswegen ist es wirklich dasselbe. Und so wie Sie mich anschauen, sollte ich doch ein bisschen was hinschreiben. Und zwar gucke ich mir diesen Teil hier an. Das darüber war ja klar. Sei N der Durchschnitt über alle P-Pseudo-Untergruppen von G. Es ist N ein Normalteiler von G und N eine P-Untergruppe. Ist G aus G, oder fangen wir so an, es ist ein Normalteiler und eine P-Untergruppe. Mit dem Satz von Pseudo P-Pseudo-Untergruppe enthalten. Es ist eine P-Untergruppe, also geht das. Sei N enthalten in einer P-Pseudo-Untergruppe S. Ach ja, stimmt, da gab es diesen Witz GPS. Man hat immer eine Gruppe G, eine Primzahl P und eine P-Pseudo-Untergruppe S. Ja, aber bei mir heißen die auch oft groß P, deswegen funktioniert es bei mir nicht so. S ist eine P-Pseudo-Untergruppe von P, die N enthält. Und das ist jetzt nur Pseudo. Und jetzt geht's weiter. Für jedes Q, was auch mit P-Pseudo-Untergruppe von E ist, existiert wieder mit Pseudo ein XSP, so dass Q gleich P und X ist. Normalteiler, das heißt n, ist dasselbe wie n und x, liegt dann in q. Deswegen liegt n in allen P-Pseudo-Untergruppen und deswegen in diesem Schnitt. Also ist es der Schnitt. Beziehungsweise deswegen ist es der größte P-Normalteiler. Da ist n. Gesagt habe, war das Argument, wenn man oben anfängt, sich dieses Ding hernimmt, dann kann man argumentieren, warum das der Schnitt ist. Und ich wollte jetzt umgekehrt argumentieren, wenn man mit diesem Schnitt anfängt, kommt man wirklich auf den größten Pier. Es liegt in jeder Eigentlich ist das Quatsch. Man weiß hier durch die Definition schon. Ich habe in Wirklichkeit mit, ja, hier, das habe ich gemacht, danach habe ich mit einem beliebigen P-Normalteiler angefangen. Das ist nicht gut, wie ich das gemacht habe. Moment. Sei jetzt n ein P-Normalteiler. Und jetzt möchte ich da weitermachen. Mit Pseudo sei jetzt n da drin. Für jedes Q existiert das. Und m ist dann das gleiche. Und m konjugiert mit x liegt in Q. Daher ist m gleich n. Hier habe ich mit einem beliebigen P-Normalteiler angefangen, habe gezeigt, jeder solche mit dem N, insbesondere mit der Größe da drin, und dann ist es gleich. So ist es besser. Ich habe da jetzt gerade zwei Argumente vermischt. Das war nicht so gut. Gut. Da kommt jetzt gleich ein bisschen Definitionszeug und Beispiele. Wenn gewünscht wird, dass das, was wir da jetzt mündlich gemacht haben und was dann hier so ein bisschen mit Nachbesserung hingeschrieben wurde, wenn jemand sich wünscht, dass ich das nochmal ausführlich beweise, also wirklich beide Sachen einzeln und dann nochmal die Gleichheit, dann bitte einfach schon sagen, dann mache ich das. Wir machen auch gleich mal eine kurze Pause, denke ich. Wo ist ein guter Zeitpunkt für eine Pause? Mal gucken. Definition, Beispiel. Oh ja, ich sehe, wo wir Pause machen. Das, was wir da gerade gefunden haben, dieser größte P-Normalteiler, den man für jede Primzahl P definieren kann, dieses Ding hat eine Standardnotation, die ist tatsächlich sehr, sehr Standard in der endlichen Gruppentheorie. Der eindeutig bestimmte größte P-Normalteiler von G heißt OP von G. Extrem wichtige Definition. So schreibt man es. Und aussprechen tut man es genauso, wie es da steht. O, P von G. Man kann O und ein P sagen, aber fast allen Menschen, die irgendwie damit zu tun haben, ist klar, was man meint, wenn man das sagt. Es gibt auch ein O oben P, aber dann sagt man halt O oben P. Wir kennen uns in die Gruppe. Gruppen, deswegen kennen wir auch nicht so wahnsinnig viele interessante Beispiele für solche OPs, aber wir gucken mal, was wir kennen. Nehmen wir mal die S4. Das ist eine Nummer, ja. In S4 sei V, das, was viele Leute seine Spiralgruppe nennen, also das Erzeugnis der Doppeltransposition. Ich behaupte, dass das O2 von S4 ist. Was haben wir denn alles zu tun? Wir gehen erstmal durch, was man zeigen muss. Damit etwas O2 von einer Gruppe ist, muss es eine 2-Gruppe sein, es muss normal sein und es darf keinen größeren 2 haben. Das heißt, Sie dürfen jetzt Arbeitsteile machen und verschiedene Sachen bekommen.
Na, wir wissen ja, dass die S4 noch den weiteren Normalteiler A4 hat.
Ja.
Aber da liegen ja nicht nur, also das ist ja nicht nur ein 2 Normalteiler.
Richtig, da liegen Elemente auch im 3.
Genau, und dann wissen wir auch, dass V ein Normalteiler ist.
Ja, genau, denn die Doppeltransposition, diese Menge ist unter Konjugation abgeschlossen, sonst haben wir noch die 1. Ja.
Und genau. Wir wissen, dass es auch keinen weiteren gibt.
Ja, da muss man streng genommen jetzt nochmal kurz überlegen. Was wäre als größerer 2 Normalteiler denn überhaupt noch denkbar, ordnungsmäßig? Welche Ordnung hat das Ding?
6.
Erstmal nur V. Welche Ordnung hat V?
Also es ist nur 2 Potenz.
Ja. Ja.
Ja, das wäre im Moment 4.
Genau, V hat Ordnung 4. Das ist ja dieses Ding, was manche Leute 4er-Gruppe nennen. Das hat Ordnung 4. A4 hat Ordnung 12, richtig? Die ganze S4 hat eine noch größere Ordnung, nämlich? Ruhig laut sagen, das war richtig?
24.
24, das heißt, wenn wir einfach nur mal so gucken, ich gehe jetzt wirklich in Babyschritten vor, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, am Anfang genau zu gucken. Die Ordnung ist 2 und 3 mal 3, das ist 24. Das heißt, für einen 2-Normalteiler kommen überhaupt nur in Frage 1, 2, 4 und 8. 4 haben wir da jetzt schon. Wenn es also nicht der größte 2-Normalteiler ist, was wir hier haben, dann muss es einen 2-Normalteiler geben mit Ordnung 8. Gibt es dazu Gedanken? Was wäre denn ein 2-Normalteiler der Ordnung 8? Ja,
ja, das wäre eine Pseudo-Untergruppe.
Das wäre eine 2-Pseudo-Untergruppe, genau.
Das würde heißen, dass es auf jeden Fall nur eine 2-Pseudo-Untergruppe.
Danke. Und? Ist das so?
Das weiß ich jetzt nicht.
Ha, ja, aber danke, die Richtung war nämlich genau richtig. Und so kann man häufig argumentieren bei Gruppen, die man kennt. Nochmal, es ist ein 2-Normalteiler. Diese ganzen Argumente haben wir gesammelt. Wenn es nicht der größte ist, dann gibt es einen, der die Ordnung 8 hat. Das müsste aber eine 2-Pseudo-Untergruppe sein. Das heißt, alles, was uns fehlt, ist zu sehen, dass die S4 mehrere 2-Pseudo-Untergruppen hat. Wie kann ich denn aus V durch Ergänzung eines weiteren Elements oder mehrerer Elemente eine 2-Pseudo-Untergruppe kriegen? Das wollte ich hier sowieso machen, deswegen können wir das auch jetzt besprechen. Ich nehme V und ich werfe noch was dazu. Was könnte ich jetzt noch dazu werfen, damit ich eine 2-Pseudo-Untergruppe kriege? Wir haben ja gerade gesehen, jeder 2-Normalteiler liegt in jeder 2-Pseudo-Untergruppe. Das heißt, was ich dazu nehme, bestimmt, welche Pseudo-Untergruppe ich kriege. Und wenn wir uns die 2 Elemente, die es in der S4 gibt, angucken, dann sehen wir ja neben Doppeltranspositionen auch noch andere Leute mit 2 Potenzordnung, nämlich was? Was für Elemente haben wir noch mit 2 Potenzordnung?
Ja? Die 2 und die 4 Zyklen.
2 Zyklen und 4 Zyklen, genau. Tatsächlich kriege ich aus sowas eine 2 Pseudo-Untergruppe, wenn ich einfach einen 4 Zyklus meiner Wahl mit dazu nehme. Theorie. Jede Zwei-Sylo-Untergruppe enthält V. Die Anzahl der Elemente insgesamt sind doppelt so viele, 8. Und die vier Zyklen, die wir sehen, können wir zum Unterscheiden benutzen. Man könnte auch die Transposition benutzen. Aber da wir jetzt mit dem Vierzyklus angefangen haben, nehmen wir die. Welcher andere Vierzyklus liegt noch in dieser Zwei-Sylo-Untergruppe? Es gibt noch einen, der drin liegen muss. Und es ist tatsächlich auch der einzige andere. Welcher ist es?
Das ist Inverse zu
1,4,3,2. Inverse, was ist das?
1,4,3,2.
Das liegt in diesem Erzeugnis drin und das sind die einzigen beiden Vierzyklen, die man da findet. Es gibt in der SP aber noch andere Vierzyklen, also muss es auch noch andere zwei Sylo-Untergruppen geben. Und die Lust haben, jetzt was extra zu machen, können mal kurz mit dem Satz von Sylo im Kopf überlegen, wie viele zwei Sylo-Untergruppen es gibt. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, wenn man sich die Gruppenordnung anguckt. Und wir wissen ja auch, wie viele Vierzyklen es gibt. Und dann kann man das hinsortieren. Wer sieht es? Wie viele gibt es? Ja?
3.
Ja, genau. Der Index ist 3. 3 ist Kongruenz zu 1 und 2. Und wir sehen, es gibt mehr als eine. Gut. Oh, wir sind nicht ganz viel in Schreiben. Das ist eine Zwei-Sylo-Untergruppe. 3 zwei Sylo-Untergruppen in S4. Also ist kein Normal, keine davon. Insbesondere ist die Ordnung von 2 von S4 echt kleiner als 8. Denn wenn es 8 wäre, hätte man eine normale Sylo-Untergruppe. Die nächste zwei Potenz, die wir sehen, die in Frage kommt, ist 4 und wir haben was gefunden dort und 4 was normales wert. So kann man es machen. Diese Tricks helfen beim Rechnen in konkreten Gruppen. Das sind alles Tricks, die Ihnen helfen zu sehen, wie komme ich schneller auf eine Sylo-Gruppe, wie kann ich die Struktur der Sylo-Gruppen verstehen. Und ich greife hier vor, das Thema Struktur von P-Gruppen begleitet uns ja noch ein bisschen, speziell von zwei Gruppen. Was ist eigentlich so 3 von S4? 3 ist ja die andere interessante Primzahl hier. Was ist das? Ja?
Ich würde jetzt sagen, nur die Trivialgruppe.
Ist das eine 3-Untergruppe?
Also es ist ja quasi 3-Untergruppe.
Die Ordnung ist 3 und 0, ja.
Also mir fällt jetzt halt nicht ein, was jetzt, also wie so eine, sonst, weil sie dafür nur 3 Elemente haben.
Genau. Ansonsten müsste das Ding 3 Elemente haben und sehen wir irgendwas Normales mit 3 Elementen? Nö.
Genau, ich auch nicht. Intuition ist völlig richtig.
Ein interessanter Zweig der endlichen Gruppentheorie beschäftigt sich mit Sätzen, die die folgende Bauart haben. Sei das und das und das lokal in der Gruppe los, dann ist für die Primzahl P, wie auch immer, die mit den Voraussetzungen zusammenhängt, OP von G nicht trivial. Also Kriterien dafür, dass ein OP nicht so aussieht, sondern dass da wirklich was Interessantes drin liegt, sind interessante gruppentheoretische Sätze. Und am spannendsten ist es dann, ich finde es besonders spannend dann, wenn die Voraussetzung nicht so aussieht, als ob sie so stark sein könnte. Denn das hier, so O3 oder OP generell von einer Gruppe, das ist was Globales. Man guckt sich einen Normalteiler der ganzen großen Gruppe an. Das ist also wirklich etwas, was die Struktur der Gruppe im Ganzen mitbestimmt. Und da drin Elemente zu finden, die nicht eins sind, aber mit Eigenschaften, die erstmal sehr lokal aussehen, nach dem Motto, in der Umgebung dieses Elements ist das und das los. Und dann auf einmal rauszukriegen, das liegt in OP von G, das ist krass. Solche Sätze gibt es, das ist toll, dass das geht. Okay, Zeit zu wischen. Nach dem nächsten Lämmer ist der perfekte Zeitpunkt, um ein Häuschen zu machen. Ah ja, das war dann auch ungefähr 90 Minuten. Das kann ich nicht. Jede Gruppe der Ordnung P² ist Abel. Kann man philosophisch ein bisschen so interpretieren in die Richtung, die Gruppe ist so klein, dass die Konjugationsabbildung da drin nichts Interessantes machen kann. So, wie kann denn eine Gruppe der Ordnung P² überhaupt aussehen? Es ist eine P-Gruppe und sie ist nicht trivial. Was wissen wir über nicht triviale P-Gruppen? Bitte wie Pavlovscher Hund an der Stelle reagieren, ja?
Nicht triviales Zentrum.
Nicht triviales Zentrum, genau. Das ist der Pavlovsche Reflex, den man an der Stelle braucht. Nach Voraussetzung und mit Lämmer irgendwas vom Anfang, Lämmer 3.1, ist das Zentrum nicht 1. Das heißt, für das Zentrum haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Es könnte die ganze Gruppe sein, dann haben wir nichts zu zeigen, oder es hat auch nur P und dann gucken wir nochmal. Falls das Zentrum, G. Gruppe heißt G, nicht P. Nur weil es eine P-Gruppe ist, muss die nicht P heißen. Das muss ich mir immer wieder sagen. Falls das Zentrum von G die ganze Gruppe G ist, sind wir fertig. Andernfalls ist das Zentrum der Ordnung P. Wir sehen gleich, dass das nicht geht. Angenommen, es sei so. Und es sei irgendein Element X dort, das aus G ohne. Ach, schon wieder. Sie müssen mir das doch sagen. Wir nehmen X aus G ohne Zentrum von G. Ja, angenommen, das ginge. Ah ja, Moment, was ist denn dann los? Wir haben mit dem Zentrum jetzt schon eine Untergruppe der Ordnung P. Wenn wir jetzt noch was von außerhalb nehmen, dann muss man insgesamt schon die ganze Gruppe erzeugen. Warum? Na, weil die Gruppe so klein ist. Das Zentrum von G kommutiert sowieso mit allem. Die Elemente aus diesem Erzeugnis kommutieren mit allem, was da drin liegt, denn das ist eine zyklische Gruppe. Aber die kommutieren auch mit allem hier, weil es das Zentrum der Gruppe ist. Das heißt, es ist doch wieder alles kommutativ. Es geht einfach nicht. X konnte gar nicht von außerhalb des Zentrums kommen. Nochmal, das Argument war, alles, was hier irgendwie zu basteln ist, kommutiert mit allem anderen, was irgendwie zu basteln ist, weil das eine zyklische Gruppe ist und das ist ein. Einverstanden? Es gäbe jetzt die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte wirklich nochmal zwei Elemente sehen, die so hingeschrieben sind, dass ich sehe, dass es solche Produkte sind und ich möchte nochmal sehen, warum die kommutieren. Das geht, das mache ich dann jetzt. Wer wünscht sich das? Thank you. Wir reden später weiter über verschiedene Typen von P-Gruppen. Wir reden über die verschiedenen Möglichkeiten, die es in dieser Situation gibt. Und dann möchte ich vor allem zu zwei Gruppen noch ein bisschen was sagen. Jetzt machen wir ein Päuschen. Erstmal vielen Dank bis hierher.